Flo, weißt du, was ein Grabenfuß ist?
Nein, aber das wirst du mir jetzt bestimmt erklären.
Also ein sogenannter Grabenfuß nennt man auch Fußbrand oder Immersionsfuß. Der entsteht, wenn die Füße tagelang in kalten, feuchten Socken und Stiefeln stecken. Deshalb auch als Schützengrabenfuß bei Soldaten bekannt. Die Füße, die werden blass, klamm, geschwollen und kalt. Nach dem Aufwärmen wird der Fuß rot und reagiert auf Berührungen mit Schmerzen. Es können sich Blasen entwickeln und aufplatzen und die können sich natürlich auch leicht infizieren. Die Haut kann überempfindlich auf Temperaturschwankungen und sogar auf ganz leichte Berührung reagieren. Und diese Empfindlichkeit kann noch wochenlang andauern. Außerdem kann der Fuß dabei übermäßig schwitzen und er riecht meistens auch nicht mehr so angenehm.
Ah, das klingt echt unangenehm, in mehrerer Hinsicht.
Ja, das ist wirklich furchtbar und vor allem unvorstellbar. Und genau darum soll es in unserer heutigen Folge gehen. Um Menschen, die Unfassbares überlebt haben und bereit waren, teilweise unvorstellbare Dinge dafür zu tun. Es geht um Filme, die uns Zuschauern den Überlebenskampf etwas näher bringen. Filme, die die Geschichten einiger Menschen erzählen, die erlebt haben, was so unglaublich ist, dass man es fast nicht glauben kann. Und die Schicksale, über die wir reden, verdienen es, in aller Ausführlichkeit besprochen zu werden. Deswegen haben wir uns für ein zweiteiliges Survival-Special entschieden. Heute geht es los mit Teil 1 von Grabenfüßen und Geröll. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filmrausch, einem NWZ-Podcast für alle Cineasten und die, die einfach gerne Filme und Serien schauen. Die Hosts dieses Podcasts sind mein Kollege Florian und ich, Lisa. In jeder Folge besprechen wir Filme zu einem bestimmten Thema. In einigen Folgen begleiten uns dabei auch Gäste, die dem Podcast mit ihrer Expertise noch einmal ganz neue Impulse verleihen.
Lisa, was für Bilder hast du denn im Kopf, wenn du an Survival-Thriller denkst? Was bringst du damit in Verbindung?
Auf jeden Fall Leute, die dem Tod so von der Schippe gesprungen sind, die irgendwas Schlimmes durchgemacht haben. Ja, wo man auch sagen würde, okay, das passiert ja eigentlich nur in Filmen. Die in Situationen waren, die einfach über das normale, Unvorstellbare hinausgehen und dann doch überlebt haben. Vielleicht auch, wo Experten sagen würden, ja, das ist eigentlich unmöglich. Das grenzt an ein Wunder oder so.
Ja, so sehe ich das auch. Ich hatte auch keinen konkreten Film vor Augen, aber ich habe immer so eine Vision im Kopf, so ein bärtiger Mann, der irgendwie grunzend stöhnt, mit rot unterlaufenden, aufgerissenen Augen und mit Fetzen als Kleidung und so einem Taschenmesser da rumläuft und irgendwie alleine in der Wildnis gefangen, so ein bisschen wie Robinson Crusoe.
Ja,
den
habe ich auch gerade gedacht.
Ja, und das ist das Bild, was sich dann immer in meinem Kopf verfestigt hat mit der Zeit. So ein bisschen wie Castaway mit Tom Hanks. Der dann ja auch einfach keinen Gesprächspartner hatte auf der Insel und dann sein Volleyball kurzerhand zu seinem besten Freund erklärt hat.
Wilson.
Genau, Wilson. Und das ist, glaube ich, das, was ich immer so damit in Verbindung bringe mit Survival Thriller. Aber da haben wir natürlich noch eine größere Auswahl heute für unsere Zuhörer vorbereitet.
Genau. Ja, warum glaubst du, schauen wir uns das an? Was reizt uns daran, Menschen beim Überlebenskampf zuzusehen?
Ja, ich glaube, das ist einfach eine Konfrontation mit einer Extremerfahrung. Also wir fiebern einfach mit Menschen mit, die in ihrem Selbsterhaltungstrieb ans Äußerste gehen, um zu überleben und auch über sich hinauszuwachsen, wie du es schon ein bisschen gesagt hast. Und selbst bei Survival-Filmen, die zum Beispiel kein Happy End haben, das gibt es ja auch teilweise, dann macht es irgendwie Mut zu sehen, wie viel ein Mensch in Notsituationen überhaupt ertragen kann, wie zäh wir sein können mit unserem eisernen Willen und dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, schnell aufzugeben, sondern es sich eigentlich immer lohnt, einen kühlen Kopf zu bewahren und es führt uns letztendlich auch vor Augen, wie wertvoll das Leben ist. Ich meine, egal wie auf gut Deutsch scheiße es mal im Leben läuft, kann es doch immer noch viel schlimmer sein. Und natürlich ist da auch immer so der Gedanke, der einen verfolgt, wenn man so einen Film guckt, wie hätte ich selbst gehandelt? Und worüber denkt man in solchen Situationen überhaupt nach, wenn man weiß, eventuell könnte die letzte Stunde geschlagen sein, aber vielleicht auch nicht.
Und schaust du dann lieber Einzelschicksale, bei denen man sich auf eine einzelne Person einlässt oder gesamtgesellschaftliche Geschichten wie Independence Day 2012?
Ich finde es schon auch noch irgendwie schöner, sich auf einzelne Menschen oder Gruppen einzulassen bei solchen Filmen. Also es ist alles irgendwie persönlicher. Man baut auch viel einfacher so eine Beziehung zu den Leidtragenden auf, sag ich mal. Und gleichzeitig sind die Personen natürlich auf sich alleine gestellt. Das macht dann für die auch die Herausforderung größer. Und da fiebert man noch mehr mit als bei solchen Weltuntergangsfilmen, wie du schon gesagt hast, Independence Day. Da gibt es dann ja auch noch The Day After Tomorrow, solche Schinken, sage ich mal, solche filmischen Schinken. gucke ich mir auch gerne an, aber es ist nicht das Gleiche. Und natürlich haben solche Filme ihre Berechtigung, aber heute wollen wir uns ja auch vor allen Dingen auch auf Filme konzentrieren, wo so ein bisschen das Einzelschicksal oder das Schicksal von kleinen Gruppen eine Rolle spielt und die vor allen Dingen auch auf wahre Begebenheiten fußen. Und das ist ja bei Weltuntergangsfilmen natürlich nicht so. Das hätte man mitbekommen, wenn die Welt schon untergegangen wäre. Spielt es denn für dich eine Rolle, ob es auf wahre Begebenheiten beruht oder nicht? Und wie findest du denn, wenn sich Regisseure da Freiheiten nehmen? Also wenn sie es vielleicht mit der Wahrheit nicht im Detail oder vielleicht auch in größerem Maße nicht ganz so eng sehen?
Wenn jetzt nicht grob die Geschichte dadurch verändert wird oder eine Person anders dargestellt wird, dann würde ich sagen, ist das erlaubt. Also wie gesagt, bei Filmen geht es ja darum, dass man immer noch am Ende, wenn es keine Dokumentation ist, sondern halt ein Spielfilm, dass man entertained wird. Ja, wenn dann hier und da was abgerundet wird oder ich habe ja auch mal eine Serie geguckt, die auf wahren Begebenheiten beruht und da stand dann halt auch, dass aus dramaturgischen Gründen das ein oder andere ein bisschen angepasst wurde. Das finde ich in Ordnung und ich glaube auch, wenn man das nicht akkurat recherchiert und das nicht so große Abweichungen sind, dann merkt man das auch gar nicht.
Ja.
Und es gibt ja auch immer Filme, wo dann halt auch die Betroffenen mitgewirkt haben. Mhm. Die das abgenickt haben. Ich meine, es gibt auch die andere Seite, dass Leute nicht zufrieden waren damit, wie sie dargestellt worden sind. Bei meinen Recherchen bin ich da jetzt nicht drauf gestoßen, also aber die Filme gibt es auch. Also zu dolle Abweichung finde ich dann wieder blöd, weil es geht ja darum, schon die Geschichte zu erzählen. Aber wenn es halt auch dienlich ist, so dem Element Film, dann darf das sein.
Ja, ich sehe das ungefähr so wie du. Wo ich auf jeden Fall auch Ergänzungen oder Veränderungen meinetwegen begrüße, ist es, wenn es um die Charakterisierung von Charakteren geht oder von wichtigen Figuren, weil du hast natürlich jetzt erstmal diesen Vorfall, dieses Drama, diese Tragödie, bei der sozusagen dieser Survival-Charakter natürlich dann auch reinkommt, wo es für die Person ums Überleben geht. Aber man will ja vorher vielleicht auch so eine Verbindung aufbauen zur Person. Da gibt es dann meistens ja noch irgendwie 20 Minuten vor, wo man die Person ein bisschen kennenlernt, wo man ein bisschen sieht, was sie macht, was sie für Ziele hat, warum sie sich jetzt auch auf dieses Abenteuer begibt, was jetzt letztendlich zu dieser Katastrophe führt. Und da, finde ich, darf man so ein bisschen frei sein. Da darf man vielleicht auch mal Szenen einfügen, die einfach nur symbolisieren sollen, was für ein Typ Mensch das ist. Da habe ich später auch ein ganz gutes Beispiel bei einem der Filme, die ich vorstelle, als man einfach dann Szenen einbaut, die einfach nur zeigen, ha, okay, so ist er drauf, ha, der ist ja lebenslustig, ha, der hat ja so viele Freunde, ne? Da geht es dann im Detail nicht darum, ob er jetzt wirklich in diesem Moment mit dieser Person geredet hat, sondern es ist einfach nur dieses Vorgeplänkel, um einen so ein bisschen diese Person sympathisch und nahbar zu machen, bevor dann letztlich endlich die Katastrophe ausbricht. Bei der Katastrophe selber finde ich, dass es die Details schon wichtig sind, dass man die befolgt, weil man ja auch klar machen will, wie hat sich dieser Überlebenskampf gestaltet? Weil selbst wenn man so ein Detail in der Zeitfolge ändert, dann kann es ja schon diese ganze Situation total ändern.
Ja.
Und dann ist es vielleicht, das ist wirklich dann auch verfällt ein Stück weit, ne?
Das stimmt. Wie findest du Serien wie Squid Game oder Alice in Borderland, wo das Überleben Teil eines Spiels ist? Also Kampf um Leben und Tod als Unterhaltung, so wie bei den Hunger Games?
Also eigentlich ist das schon sehr perfide und zynisch, aber ich gucke sowas total gerne. Ich habe auch Squid Game sehr begeistert geguckt, die erste Staffel. Alice in Borderland wurde mir mehrfach empfohlen, bin ich noch nicht zugekommen. Ich glaube, der Grund, warum uns das so gefällt oder der breiten Masse das so gefällt, ist so ein bisschen die Identifikation mit Underdogs, die gerade jetzt im Bezug auf Squid Game ja auch Opfer des Kapitalismus geworden sind und wünschen, auch mal auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Und da finden wir uns vielleicht auch so ein Stück weit wieder manchmal in manchen Lebenssituationen. Und es ist, glaube ich, auch aufregend, sich selbst zu fragen, wie gesagt, wie würde ich handeln, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und vor allen Dingen auch so bei Spielshows, Überleben als Unterhaltung, das kann man so als Überschrift verwenden für solche Serien, dann stehen ja ganz oft Gruppendynamiken, wo man als Team dann auch zusammenarbeiten muss. Und dann stellt sich ja für den Einzelnen immer die Frage, wie viel Empathie habe ich jetzt für den anderen? Wie sehr denke ich an mich? Wie selbstsüchtig bin ich, um mein eigenes Leben zu retten? Oder wie sehr versuche ich eben auch andere Menschen, die ich vielleicht mag, irgendwie auch zu retten? Und ja, wo, wie wiegt man da ab, ne? Zwischen ich muss an mein eigenes Leben denken und ich will aber auch irgendwie andere Leute retten. Und dieses Empathieverständnis während der Todesangst, das ist, glaube ich, so ein psychologischer Faktor, den man sich, glaube ich, gar nicht wirklich vorstellen kann, wie man den interpretiert oder wie man selber damit umgeht, wenn man in so eine Situation gerät. Weil das einfach so wahnsinnig weit weg ist von unserer Lebensrealität.
Also Hunger Games zum Beispiel habe ich auch geguckt, die anderen beiden Serien nicht. Weiß aber, dass die sehr gut angekommen sind. Mir ist gerade so dazu eingefallen, dass ich das auch irgendwie entmenschlichend finde. Also ich kann mir vorstellen, dass da ganz schnell so eine Dynamik entsteht, dass man innerhalb der Gruppe schon noch so ein wir ziehen alle mit und wir opfern uns auch für den anderen, aber die andere Gruppe oder andere Gruppen, die sind dann der Feind. Und wenn es ums Überleben geht, dann würde ich sagen, siehst du ganz schnell nicht mehr, dass das auch einfach Menschen sind. Und das finde ich daran eher wieder negativ. Aber
das hast du sehr passend gesagt.
Unterhaltsam sind sie trotzdem.
Ja, auf irgendeine Weise schon. Und es ist ja trotzdem auch immer so der Nervenkitzel, gerade bei Serien. Und wo du dann eine größere Gruppe von Charakteren hast, dann sucht da sich ja jeder irgendwie ganz automatisch nach ein paar Folgen so einen Lieblingscharakter aus. Da wächst ja sowas herein, wo man sagt, den finde ich aus diesen und jenen Gründen sympathisch. Der hat eine fesselnde, packende Vorgeschichte oder diese Person ist einfach schlagfertig und die spricht mich einfach total an als Individuum. Und dann immer mitzufiebern mit diesem Charakter, wenn er oder sie immer wieder am Rande des Todes steht und sich dann doch irgendwie immer rettet und man immer wieder aufs Neue diese Hoffnung hat, kommt er oder sie jetzt raus aus der ganzen Nummer. Gerade bei Squid Games ist es ja so, dass es, ja gut, da gibt's natürlich einen Hauptcharakter, wo man dann auch irgendwie erahnen kann, dass er sehr lange überlebt, ne, aber fast alle anderen Charaktere sind ungefähr gleichberechtigt und deswegen kann man halt auch nicht sagen, den lassen die Regisseure bestimmt nicht sterben, den lassen sie bestimmt länger überleben. Das weiß man einfach nicht, weil die so gleichberechtigt sind. Deswegen ist es immer eine Überraschungstüte so ein Stück weit und das ist, finde ich, dann immer auch diese Spannung, dieser Nervenkitzel, immer wieder mitzufiebern mit seinem Lieblingscharakter, dass man hofft und nicht weiß, wie es ausgeht.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass diese Geschichten nicht auf wahren Begebenheiten beruhen.
Genau. Aber dafür andere Geschichten. Genau. Und da haben wir uns beide für diese Folge 2 Beispiele herausgepickt. Also jeweils 2 Beispiele. Ich glaube, wir haben eine relativ große Bandbreite gefunden von Geschichten, die in der Wüste spielen, Geschichten, die im Wasser spielen, bis hin zu Geschichten, die im Dschungel spielen. Es ist wirklich alles dabei. Und ich würde sagen, wie wir es immer so handhaben, lasse ich dir den Vortritt mit deinem ersten Film, den du auserkoren hast.
Ja, vielen Dank, Flo. Also ich habe mir 2 Filme ausgesucht, die mich in letzter Zeit doch sehr ergriffen haben, sehr mitgerissen haben. Dann fange ich mal mit dem ersten an und habe auch gleich noch eine Frage an dich. Und zwar, hast du eine Ahnung, wie groß das Amazonasgebiet ist?
Ui, jetzt kann ich mich nur blamieren, wenn ich jetzt das versuche zu erraten.
Also, das Einzugsgebiet des Amazonas hat eine Fläche von mehr als 7 Millionen Quadratkilometer und ist damit ungefähr so groß wie Australien. Ich habe auch irgendwie gefunden, 20 mal so groß wie Deutschland.
Krass, wusste ich auch so genau nicht.
Es erstreckt sich über 9 südamerikanische Staaten, wobei die größte Fläche zu Brasilien gehört. Aber auch ja, zum Beispiel Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru und unter anderem Bolivien sind am Einzugsgebiet beteiligt. Und in Bolivien spielt auch die Geschichte, über die ich jetzt erzähle. Mein Film heißt Jungle und ist aus dem Jahr 2017 mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Dazu gab es natürlich auch ein Buch, und zwar von demjenigen, dem die Geschichte passiert ist, Jossi Ginsberg. Er hat sein erstes Buch über seine Geschichte 85 auf Hebräisch, weil er ist Israeli, rausgebracht. Und 93 kam das auf Englisch raus und 94 auf Deutsch mit dem Titel Amazonas, 4 Männer in der Falle. Klingt irgendwie nicht so.
Ja, es klingt also irgendwie so eine dusselige deutsche Komödie, ja, genau, mit Tom Gerhardt oder sowas.
Auf jeden Fall erzähle ich jetzt erstmal, worum es in Jungle geht. Ein konventionelles Leben zu führen und sich den Wunsch seines Vaters zu beugen, ein Jurastudium aufzunehmen, dem fühlt sich Jossi Ginsberg noch nicht gewachsen. Zuvor hatte er 3 Jahre in der israelischen Armee gedient, in der er engen Kontakt zu den Beduinen und der Negev-Wüste geknüpft hat. Das weckte seine Reiselust. Er wollte entlegene Völker kennenlernen und statt Paragraphen zu büffeln, tritt der junge Abenteurer, also er ist Anfang 20, Anfang November 1981, eine Reise nach Lateinamerika an. In Kolumbien freundet er sich 1981 zunächst mit Markus Stamm, einem Schweizer Lehrer, an. In Bolivien treffen die beiden dann zufällig auf Markus' Freund Kevin Gale, der ist auch Ende 20, einem amerikanischen Naturfotografen, und ja, fortan reisen sie gemeinsam weiter. In La Paz, das ist die drittgrößte Stadt Boliviens, hat einer der beiden ein Apartment. Und dort lernt Jossi zufällig den Österreicher Karl Ruprechter kennen, der ihn auf der Straße anspricht und nachfolgend in ein Gespräch verwickelt. Der Aussteiger und angebliche Geologe Ruprechter kann Jossi und anschließend auch Markus und Kevin zu einem Dschungeltrip überreden, wo die drei einen bislang unberührt von der Zivilisation lebenden indigenen Stamm kennenlernen sollen und wo es auch ein größeres Goldvorkommen geben soll.
Also sind sie auch getrieben von der Gier so ein bisschen?
Nee, eigentlich nicht. Also im Film war das nicht zu spüren. Eigentlich nur von dem Entdecken. Nicht, materiell ist gar nicht so.
Ich denke immer direkt an das Negative im Menschen. Muss ich mir echt abgewöhnen.
Der Trip durch die unberührte Wildnis erfüllt zunächst die Hoffnung der jungen Männer auf ein einmaliges, bereicherndes Erlebnis. Als die Lebensmittel zur Neige gehen und Markus mit wundgelaufenen Füßen, da haben wir sie wieder.
Der Grabenfuß.
Ganz genau. Und das muss wirklich schmerzhaft sein.
Ja. Das werden wir heute öfter noch denken in dem Podcast, dass es wahnsinnig schmerzhaft sein muss.
Ja. Genau, also er kann mit seinen wundgelaufenen Füßen nur schwer mithalten und dadurch wird die Reise auch ein bisschen länger und sorgt auch einfach für eine schlechte Stimmung. Ja, die junge Freundschaft der Männer wird ein bisschen auf die Probe gestellt. Zunächst entscheiden sie sich gemeinsam auf einem vor Ort selbstgebauten Floß in die Zivilisation zurückzukehren. Nach einer Unstimmigkeit während des ersten Teils der Floßfahrt zwischen Carl und Kevin trennt sich die Gruppe jedoch. Also diese Unstimmigkeit sieht so aus, dass Kevin einfach sagt, der Typ hat gar keine Ahnung. Und der hat nämlich Panik bekommen. Dieser angebliche Geologe, der so erfahren ist und seit vielen Jahren in Bolivien da lebt und schon mit vielen Leuten auch in den Dschungel reingegangen ist, der hat total komisch reagiert, als das Wasser ein bisschen unruhig wurde an so Stromschnellen. Und er hat auch die Vermutung geäußert, dass er nicht schwimmen kann.
Wie?
Und Kevin war es letztendlich, der so ein bisschen dann das ja, Ruder wörtlich und also auch wirklich rumgerissen hat und einfach ein bisschen dominant gesagt hat, so hier geht's jetzt lang und wir machen das so. Also die zickten sich da richtig an, Dschungelufer, und der Ruprechter will wieder umdrehen. Der hat keine Lust mehr und
Anzicken im Dschungel, das klingt nach Dschungelcamp, oder?
Ja, stimmt, läuft auch gerade aktuell. Habe ich nur gehört, also ich gucke das nicht. Oh. Ja, und das ist dann so ein Hin und Her. Jossi und Kevin wollen halt weiter und die haben ja jetzt auch das Floß und dann der Karl sagt, nee, er möchte zu Fuß zurückgehen. Markus Füße, die sind schon ein bisschen besser geworden, weil die haben natürlich auch Pause gemacht, damit sich die Füße ein bisschen erholen können. Und er entscheidet sich dann oder alle gemeinsam, dass er mit dem Karl, mit dem erfahrenen Dschungelexperten zurückgeht und die halt getrennt weitergehen. Und am Ende wollen sie sich wieder in La Paz treffen. Jossi und Kevin fahren also weiter auf dem Floß. Karl hatte noch gesagt, das ist lebensmüde, aber sie haben ja auch gefunden, dass er eh keine Ahnung hat. Sie fahren auf jeden Fall weiter. Und es kommt, wie es kommen muss. Das Floß von Jossi und Kevin kentert in Stromschnellen und die beiden werden voneinander getrennt. Also im Film ist es so, die hängen an so einem Felsen mit dem Floß und durch diese Unruhen im Wasser drohen die halt weiter gedrückt zu werden und dann flussabwärts. Und Kevin sagt dann, okay, ich versuche das Ufer zu erreichen und springt in die Fluten. Und ich habe also eine Podcast-Folge auch dazu gehört und da war es so, dass er dann in den Wellen verschwunden ist und die dann dadurch getrennt wurden. Im Film ist es so, dass er das eine Ufer auf der linken Seite noch erreicht und Jossi, also Daniel Radcliffe, dann verschwindet. Der wird dann nämlich weit Felsen, also davon rutscht er ab und dann wird er weitergetrieben und dann sehen die beiden sich nicht mehr und jeder ist erstmal auf sich alleine gestellt. Das erzähle ich später nochmal. Ja, und wir erfahren jetzt im Film erstmal nur, wie es für Jossi weitergeht. Für ihn beginnt circa 190 Kilometer stromaufwärts ein dreiwöchiger Überlebenskampf. Jossi wacht dann irgendwo auf, weiß nicht, wo er ist. Wir wissen, dass es wirklich 190 Kilometer weiter ist. Und er hat Glück, er findet den Rucksack, den Kevin und er gepackt haben, mit noch ein ganz bisschen Proviant. Ich glaube, da ist irgendwie noch ein ganz bisschen Reis drin, das hält für 2 Tage. Und eine Landkarte. Und er hat auch die ganze Zeit so ein kleines Büchlein von seinem Opa dabei. Und ich meine, das ist ganz am Ende des Films auch noch da. Ganz süß. Und dieses Buch hat ihm immer Glück gebracht.
Oh.
Und als der Opa das dem Jossi geschenkt hat, ist er 2 Tage danach verstorben.
Ah, ja.
Vielleicht lag es am Buch, dass alles so ausgeht, wie es ausgeht. Also ich finde, so wie ich die Geschichte im Podcast gehört habe und die Quellen, die ich dazu finden konnte, dass der Film sich ziemlich genau an die Geschichte hält. Also zum Beispiel ist es so, dass als sie noch zu viert unterwegs sind, der Karl Ruprecht mit seinem Gewehr plötzlich schießt und der Markus erschreckt sich dann auch und fängt an zu schreien. Er hat nicht einen der anderen erschossen, sondern einen Affen.
Oh.
Und er hat gesagt, hier gibt's Essen genug, deswegen brauchen wir auch nicht so viel einpacken. So war der Plan, ne? Das hat er auch vorher irgendwie gesagt. Ja, und das ist dann ganz schrecklich, aber auch notwendig. Auf jeden Fall, abends wird er aufgespießt, über dem Lagerfeuer gebraten und das Maul von dem Affen ist dann so auf. Ganz gruselig. Naja, und er sagt, hier probiert mal, ist ganz lecker, aber Markus wird nichts davon essen. Aber die anderen beiden probieren dann und ja. Jetzt spule ich wieder ein bisschen vor. Also Jossi ist ja die meiste Zeit des Films alleine. Das ist ja seine Geschichte. Und zu essen hat er nichts mehr, zu trinken auch nicht. Ich weiß nicht, wie es da mit dem Flusswasser aussieht. Kann sich ja nicht so gut als Trinkwasser eignen. Er hat Hunger und dann in der Geschichte, im Podcast habe ich das nicht gehört und nicht gelesen. Aber im Film ist es so, dass er ja so bläuliche Vogeleier findet. Und da ist dann so ein kleines Küken drin. Und dann sagt er noch, Entschuldigung, und beißt rein. Oh. Ja. Ich kann mir das als Vegetarierin eh nicht vorstellen, aber ich kann es mir dann auch wieder vorstellen, wenn man so großen Hunger hat, dass man es einfach dann doch isst und dass es dann egal ist. Ja, was auch gleich ist im Film, er trifft auf einen Jaguar.
Und auf das Auto oder auf das Tier? Ha.
Ja, das Auto wäre schön, weil dann könnte er einfach davonfahren, ja, oder einsteigen und sich dann in, ja. Nee, es ist tatsächlich das Tier und das ist auch ganz epische Szene. Man sieht erstmal ganz lange gar nichts im Gebüsch und man hört nur was. Und da kann ja wirklich alles sein. Und dann auf einmal erkennst du, dass da ein Jaguar ist. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie er es macht, wie er auf diese Idee gekommen ist. In dem Rucksack war noch so ein Mückenspray. Und er ist erstmal wie so ein Reh im Scheinwerferlicht erstarrt. Weil was machst du, wenn du auf einen Jaguar triffst? Der kann ja auch auf Bäume klettern, ne?
Ja,
ist ja eine Raubkatze. Ich sag mal, ne? Hast du immer verloren. Das ist echt schlecht. Auf jeden Fall, er nimmt dieses Spray und ein Feuerzeug und ja, lässt eine Flamme entstehen, ja, und in Richtung des Jaguars und Feuer hat das Tier in die Flucht geschlagen.
Respekt vor Leuten, ja, die solche Ideen in solchen Momenten haben.
Genau. Andere Tiere sind dann natürlich auch noch, zum Beispiel Schlangen und Feuerameisen. Einmal möchte er Früchte aus einem Baum holen und dann fällt er erstmal wieder rückwärts, weil da eine Schlange ist. Und er sagt dann, ich bin ein Mann der Tat. Also er motiviert sich so ein bisschen selbst und klettert dann doch rauf und wirft die Schlange auf den Boden. Warum er sie dann erschlägt mit dem Stein, habe ich nicht ganz verstanden, weil ich weiß nicht, ob man Schlangen dann auch essen kann.
Man kann alles essen, was sich bewegt.
Ja, ich denke auch. Und in der Not, ne?
Ja.
Das wurde auf jeden Fall nicht gezeigt. Der hat nur die Schlange erschlagen. Ich meine, vielleicht war das dann auch irgendwie so ein Übersprungshandlung. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich da im Dschungel wäre. Auf jeden Fall hat schon der Karl gesagt, die müssten vor der großen Regenperiode, die kurz bevorsteht, eigentlich fertig sein oder wieder zurück sein. Und die setzt dann ein. Also es regnet und regnet und regnet und regnet. Ich meine, es ist auch ein Regenwald.
Fast so wie in Oldenburg.
Ja. Genau, uns wird das vielleicht gar nicht so stören. Ne? Naja, ja. Er hat zwischendurch auch noch so ein Regencape. Auf jeden Fall, es gibt kaum Möglichkeiten, so wie Höhlen, irgendwie irgendwelche Felsenvorsprünge, wo man sich mal unterstellen kann. Er ist halt dauerhaft nass und dann kommt es, wie es kommen muss. Leider bekommt auch er dann Grabenfüße. Und die Szene ist auch nicht so lecker. Also er zieht sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die Schuhe und Socken aus und dann macht das auch noch so entsprechende
Also Sounddesign auch dementsprechend angepasst.
So schöne Geräusche.
Hat man da Nahaufnahmen auch von den Füßen, ja, oder wird natürlich das ausgespart? Ja. Okay.
Ja, also die Füße sind blutig, so löchrig, also geplatzte Blasen nehme ich mal an. Mhm. Sie weichen auf und sie faulen sozusagen weg durch die Nässe und die Bakterien, die dann natürlich leichter eindringen können, wenn die Hautbarriere so offen ist. Ne?
Klar.
Und dann entschuldigt er sich, also das macht er dann laut. Das kann ich gut nachvollziehen, dass man dann auch so anfängt, einfach laut zu reden, weil sonst, dass man wenigstens seine eigene Stimme hört. Er ist jetzt auch schon ein paar Tage unterwegs. Und er entschuldigt sich bei Markus, weil man dem nicht so geglaubt hat. Man hat das mit den kaputten Füßen so ein bisschen belächelt und war auch ein bisschen sauer, weil ja die Gruppe dadurch nur langsam vorangekommen ist. Und den hat es einfach früher erwischt. Und jetzt weiß er, wie das ist. Und es ist einfach verdammt schmerzhaft und Fieber bekommt er auch noch. Ja, er schlägt sich irgendwie weiter durch. An einem anderen Tag findet er im Schlamm einen Schuhabdruck. Das deckt sich auch. Also er wittert die Hoffnung, dass Kevin da ist. Und er ruft und läuft und ruft und läuft. Und dann stellt er irgendwann fest, dass da noch ein Schuhabdruck ist.
Ah.
In der Geschichte war es nur der Schuhabdruck. Im Film sieht er dann aber auch die Eierschalen. Und dann wird ihm klar, dass er im Kreis gelaufen ist. Weil das sind die Eierschalen von den Küken, die er gegessen hat. Und dann fängt er so an zu schreien, so herzzerreißend. Das, als ihm klar wird, dass es nicht Kevin ist und er einfach da verloren ist. Und dann kommen noch so Rückblenden, wie sein Vater beim Essen am Tisch irgendwie sagt, du musst was Vernünftiges studieren und nicht durch die Gegend reisen. Und dann sieht man ihn da wieder im Dschungel sitzen. Aber es ist immer noch das, was er wollte. Und das zieht sich halt auch so durch den ganzen Film. Ich weiß nicht genau, wie viele Tage da rum waren. Er sieht auf jeden Fall eines Tages ein kleines Flugzeug am Himmel. Das ist aber sehr weit oben. Und er ist ja auch nicht immer direkt am Fluss. Dann ist das ja auch von Blättern vom Regenwald halt bedeckt und er ist da drunter. Also das Flugzeug kann ihn nicht sehen. Und da liegt er dann auch nochmal oder schreit auch nochmal so herzzerreißend und liegt hoffnungslos seinen Kopf auf den Felsen ab. Also das ist wirklich ergreifend. Ich kann jetzt an dieser Stelle schon verraten, in diesem Flugzeug saß Kevin.
Oh.
Nach ein paar Tagen wurde er auch aufgefunden von zwei Männern, wahrscheinlich von zwei Fischern am Ufer. Und die haben ihn dann gerettet, ins nächste Dorf aufgepäppelt und der hat sofort gesagt, ich will Jossi finden. Und er gibt alles, um ihn zu finden, weil er einfach weiß, dass er nicht aufgeben wird und dass er stark ist und der noch nicht tot ist. Aber die Behörden geben ihm da auch nicht so viel Hoffnung und fliegen dann trotzdem. Also er kann vereinzelt Leute überreden, so wie halt den Piloten da mit ihm über das Gebiet zu fliegen, wo er denkt, dass Jossi sein könnte. Das Ganze geht, wie gesagt, ja dann 3 Wochen. Und er überredet auch nochmal zuletzt einen Fischer mit seinem Boot nochmal rauszufahren. Also wie gesagt, alle raten ihm davon ab und sagen, du hast alles gegeben, aber das wird nichts bringen. Wir kennen den Dschungel. Da verschwinden Leute und kommen nie wieder.
Aber nimmt der Film denn nur die Perspektive von Jossi oder auch die von Kevin? Also wenn die Perspektiven gewechselt
genau,
in dem Film?
Genau, das okay. Ist so, da wechselt die Perspektive. Der Fischer sagt dann, ja, nee, das ist Unsinn und das ist ein verlorener Tag für mich. Ja. Da könnte ich Geld verdienen. Also nein, es tut mir leid, das mache ich nicht. Und dann sagt er, ja, ich kaufe dir das Boot ab. Dann fängt er an zu lachen und sagt, okay, du meinst es wohl wirklich ernst. Also man sieht Kevin dann auch wirklich kämpfen. Und man sagt ihm auch, das ist auch einfach teilweise ein Selbstmordkommando, da nochmal in den Dschungel reinzugehen. Und er sagt, das ist mir egal, dann sterbe ich halt. Die haben sich ja wohl, so wie ich das verstanden habe, auf der Reise erst kennengelernt. Und das finde ich dann schon ziemlich beeindruckend.
Das ist stark, ja.
Dass er einfach auch an dieser Stelle bereit ist, selber nochmal sein Leben aufs Spiel zu setzen. Obwohl er ja dem Tod auch nur knapp von der Schippe gesprungen ist.
Das ist das, was ich vorhin gesagt habe in Bezug auf Squid Game.
Dass sowas entwickelt, ne?
Dass sich solche Dynamiken entwickelt, dass man dann plötzlich auch Empathie hat für jemanden, den man vielleicht vorher noch nicht kennt. Oder es eben auch ganz anders laufen kann, dass man dann selbstsüchtig ist und so denkt, jetzt geht's nur um mein eigenes Überleben.
Ja, das ist Wahnsinn. Naja, wieder zurück zum Regenwald. Jossi trifft unterdessen auf eine einheimische Frau, die ihn auch eine Zeit durch den Dschungel begleitet. Allerdings hat er sich die nur eingebildet. Das ist dann auch ganz traurig, man sieht die ja erst.
Ja.
Und er hat sie auch zwischendurch angefasst und meinte, ich wollte nur sicher gehen. Also so am Arm berührt, ob sie auch wirklich da ist. Und dann gibt es wieder eine Szene, also wo der Regen von oben herunterfällt in Strömen, monsunartig. Und er die Frau so ein bisschen beschützen, so den Arm um sie legt. Und dann sieht man, dass da keine Frau liegt. Und mit der Musik untermalt ist das einfach furchtbar. Ich habe ein paar Kritiken gelesen und das waren so ein paar Stimmen, die meinten, naja, Radcliffe ist halt kein DiCaprio. Und dann habe ich gedacht, okay, worauf spielen die jetzt an? Auf The Beach?
Auf
oder welchen Film?
The Revenant, glaube ich. Dafür hat er einen Oscar bekommen. Und das ist auch ein Survival-Thriller. Okay. Also das
den
ist ein Survival-Thriller.
Ja, nein, ich habe mir nur gedacht, Leo DiCaprio ist ein guter Schauspieler. Er kann aber nun mal auch nicht alle Rollen spielen. Und der macht es gut. Also einigen hat Daniel Radcliffe nicht in der Rolle gefallen und der kann nur Harry Potter, aber er kann tatsächlich mehr als Harry Potter und das hat er auch schon in anderen Filmen
absolut
bewiesen, vor dem Dschungelfilm und auch nach dem. Also ich finde ihn gut und wie gesagt, es gibt mehrere Schauspieler, ich will gar nicht in jedem DiCaprio sehen, auch wenn er ein guter Schauspieler ist. Ja, neben optischen Halluzinationen hat er auch akustische, also er hört Stimmen, er hört seine Freunde rufen nach ihm. Das alles ist eine Folge vom Schlafmangel, vom Hunger, vom Durst, durch das Fieber, durch seine infektiösen Hände und Füße. Ja, und während er wieder eines Tages in seinen Wahnvorstellungen ist und träumt, in Anführungszeichen, achtet er nicht auf den Weg und gerät in ein Schlammloch. Also er fällt so in ein Loch, wo er bis zum Kopf einsinkt.
Okay.
Und er kommt da auch erstmal nicht raus. Und er ist wieder so an einem Punkt, wie er zwischendurch einfach auch war, weil er verliert nämlich auch öfter das Bewusstsein aufgrund seines Zustandes, wo er nicht zum ersten Mal denkt, sich dem Tod vielleicht einfach doch hinzugeben, der da schon mit ausgebreiteten Armen steht. Ich meine, der war jetzt auch vorher ein schlanker Typ und der kommt auch ziemlich abgemagert zurück. Aber dann ist da immer noch dieser unerschütterliche Lebenswille und Mut. Und schließlich kann er sich an einer Pflanze aus diesem Schlamm ziehen.
Okay.
Aber sein Delirium wird immer schlimmer. Und dann entdeckt er einen Baum, wo ganz viele Feuerameisen dran sind. Und dann stellt er sich an diesen Baum, lehnt sich an den Stamm. Hunderte von diesen Feuerameisen laufen über ihn rüber und beißen ihn. Und Adrenalin schießt durch seinen Körper. Und er schreit, aber er will was spüren, um einfach nicht immer wegzutreten. Das ist einfach so eine krasse Situation, finde ich. Muss man ja sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass das wirklich passiert ist. Und der sich gedacht hat, wenn ich jetzt hier einschlafe, wenn ich ohnmächtig werde, dann werde ich ja einfach liegen bleiben und im Schlaf oder in der Ohnmacht sterben.
Ja.
Und deswegen hat er diese Maßnahme ergriffen. Das finde ich schon wirklich hart.
Absolut.
Ja. Situationswechsel. Kevin konnte den Fischer überreden und fährt mit ihm ein letztes Mal raus, Jossi zu suchen. Und glücklicherweise hat Jossi auch immer versucht, flussnah mal zu bleiben und nicht ganz tief in den Wald einzudringen. Und dann er hört das Boot und sieht es dann auch. Und er rafft sich auf und das Boot dreht um. Und der Fischer sagt auch, du hast alles getan, es tut mir leid, hier ist niemand. Und er kann auch gar nicht mehr rufen. Also Daniel Radcliffe, aka Yossi, schleppt sich dann direkt ans Ufer und steht da, völlig verdreckt. Der fällt fast gar nicht auf zwischen diesem Stein. Also er ist so schon in die Natur integriert optisch. Kann auch gar nicht mehr rufen, weil seine Stimme das nicht hergibt. Und im letzten Moment, wie in einem Film, ich meine, ist es ja auch, dreht sich Kevin nochmal um und sieht ihn dann da stehen.
Ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch wirklich passiert ist. So der allerletzte Moment, wo du um die Kurve fährst, hast du nochmal geguckt und dich versichert, dass er nicht doch da war. Und dann steht er da und sieht ihn. Oh, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Und das habe ich beim Filmegucken auch bekommen. So richtig überall Gänsehaut. Am ganzen Körper. Weil da fällt auch so viel von dem Zuschauer einfach ab.
Mhm.
Und dann fallen die sich in die Arme. Und er meinte, ich habe doch gesagt, ich werde dich suchen und wir werden hier zusammen wieder rauskommen. Also Kevin sagt das, Yossi kann überhaupt nicht reden. Und dann fällt er in das Boot und wird in so ein Dorf gebracht. Also in diesem Dorf, wo halt auch Kevin zuletzt war. Und dann ist der Film vorbei. Aus meinen Recherchen weiß ich, dass er dann nach 3 Monaten im Krankenhaus war und wieder aufgepäppelt wurde.
Krass, ja.
Genau, er ist auch erstmal noch zusammengebrochen am Ufer, aber dann wurde er ins Boot gehievt. Ja. Und er sitzt dann da am Dorf und die Leute kommen auch noch zu ihm an und danken Gott, weil die ja auch mitgefühlt haben, dass da jetzt jemand ist. Ich glaube Gringo oder so haben die ihn genannt.
Das ist typischerweise wie Mexikaner, weiße Europäer oder weiße Menschen allgemein bezeichnen, so als Gringo. Mhm. Und Amerikaner, glaube ich, insbesondere so.
Ja gut, weil
Blonde.
Auf jeden oder, Fall.
Ja, wahrscheinlich hat er für sie wie ein Amerikaner gewirkt, wie so ein typischer weißer Mehrheitsgesellschaftsmensch.
Genau. Ja, und im Abspann gibt es auch nochmal Originalfotos und da wird berichtet, dass Karl, der angebliche Geologe, ein Betrüger ist und von der Polizei gesucht wird. Nicht in Bolivien. Ich weiß nicht, ob die ein Auslieferungsabkommen haben. Er versteckt sich auf jeden Fall seit vielen Jahren schon. Und er hat bereits in der Vergangenheit mehrfach Rucksacktouristen zu Touren in den Regenwald animiert mitzugehen, vermutlich ausgeraubt oder Schlimmeres. Also diesen von Karl beschriebenen indigenen Stamm, den gibt es überhaupt nicht.
Das war alles umsonst eigentlich. Also sie haben sich nur wegen ihnen dann auch in die Gefahr gebracht. Ne?
Genau, also es ist fraglich, was er genau von ihnen wollte. Da kann man jetzt nur spekulieren. Markus und Karl, die sind nie in La Paz angekommen. Und ihr Verbleib nach der Trennung von Yossi und Kevin ist bis heute ungeklärt. Ich meine, uns ist das wahrscheinlich allen relativ egal, wo der Karl ist. Aber vielleicht hat er sich abgesetzt und lebt jetzt irgendwo unter noch einer weiteren Identität. Aber Markus Stamm ist nie wieder aufgetaucht.
Ja. Das ist schon
richtig traurig.
Erschütternd, ja. Und wo kann man den Film sehen?
Den kann man auf Amazon Prime sehen, umsonst. Also der ist im Prime-Abo enthalten. Okay, keine Pause für euch. Für mich gibt es jetzt eine kleine Redepause. Und Flo wird seinen Fall bzw. seinen Film erzählen, der ihn bewegt hat.
Genau, es sind schon 2 Stichworte gefallen in deiner Analyse, sag ich mal, die auch einfach 100%ig zutreffend sind auf beide meiner Filme. Und das ist zum einen Selbstgespräche führen, also laut reden, obwohl keiner da ist, und auch Rückblenden, die dann filmisch sozusagen dargestellt werden, um so ein bisschen die Gedanken des Protagonisten zu zeigen. Kommt beides vor in diesem Film, den ich jetzt vorstelle. Viele kennen ihn wahrscheinlich schon, viele haben schon von ihm gehört. 127 Hours. Ich glaube, das ist echt so ein Standardwerk, wenn es um Survival-Thriller geht, die so ein bisschen persönliche Schicksale abbilden. Es ist ein Film von Danny Boyle aus dem Jahr 2010. Der war damals auch für 6 Oscars nominiert, allerdings leer ausgegangen leider. 127 Hours zeigt auf rasante Weise die wahre Geschichte vom Bergsteiger und Abenteurer Aaron Ralston, der während eines Outdoor-Urlaubs im Canyonland National Park in eine ziemliche Ausnahmesituation gerät. Er fällt in eine Felsspalte und bleibt dort gefangen, da ein Felsbrocken seine rechte Hand einklemmt. Allein das klingt schon schmerzhaft, aber es wird noch schlimmer. Ja, Ralston übrigens gespielt von James Franco, auch ja ein sehr, sehr renommierter Schauspieler inzwischen, einer seiner Durchbruchrollen vielleicht sogar. Und er versucht halt 5 Tage lang vergeblich mit den unterschiedlichsten Methoden sich aus seiner Lage zu befreien. Er versucht zum Beispiel den Felsbrocken ganz banal mit einem Taschenmesser zu zerkleinern, merkt dann aber schnell, das dauert viel zu lange. Dann bastelt er später so eine Art Flaschenzug, mit dem er sich hochziehen möchte. Aber er merkt halt, dass sein Seil viel zu elastisch ist. Er bietet viel zu wenig Widerstand, als dass er sich da hochziehen kann. Und später versucht er dann schon so eine Art Armamputation. Das glückt aber erstmal nicht, weil er merkt, er kommt nicht durch den Knochen. Was macht er dann letztendlich? Er bricht sich mit Hebelwirkung die Elle und die Speiche und schneidet dann sozusagen durch das Gewebe und durch die Blutgefäße mit seinem Allzweckmesser.
Ja, das ist ja stumpf, ne? Habe ich gelesen.
Ja, genau. Also das ist stumpf. Das ist dann sehr qualvoll.
Durch Knochen und Sehnen und alles zu
schneiden. Genau, und das ist dann auch ein sehr, sehr qualvoller, langer Vorgang, wie er dann überhaupt durch das Gewebe und durch die Blutgefäße kommt, um diesen Arm endlich loszuwerden, um sich zu befreien. Schon beim Erklären habe ich wirklich Schmerzen. Aber er musste sich, wie gesagt, diesen Knochen erstmal brechen, damit er nicht mehr durch den Knochen muss. Das ist der Sinn der Sache und das ist halt einfach schon krass. Ja, damit ist der Überlebenskampf für ihn noch nicht vorbei, denn erstmal muss er natürlich einarmig aus der Spalte rausklettern, was auch nicht so einfach ist, denn das ist wahnsinnig tief, die Spalte.
Wie lang braucht er dafür, den Arm abzuschneiden? Also ich habe so in Erinnerung, ich habe den Film auch vor Ewigkeiten gesehen, dass das schon lange dauert.
Das kommt in den Film nicht so richtig rüber, wie lange er dabei ist, aber es wird schon länger auch explizit gefilmt, wie er da dabei ist, wie das Blut da rausläuft und sein schmerzverzerrtes Gesicht wird in Szene gesetzt.
Und dann ist er also danach auch noch nicht ganz frei, weil er...
Nee, genau, der Überlebenskampf geht so gesehen noch weiter, er muss ja erstmal aus der Spalte rausklettern, einarmig und dann... Dann ist er wieder auf der Oberfläche und sichtet dann erstmal so eine Pfütze mit, also es hat dann auch öfter geregnet, während er in der Spalte war, trinkt er da aus dieser Regenwasserpfütze. Man sieht richtig, wie dreckig das sind, da sind auch Fliegen so drumherum, aber er trinkt das einfach, als gäbe es keinen Morgen, weil er einfach, er hatte ja auch Getränkevorräte, allerdings schon von Anfang an, als diese 5 Horrortage für ihn angefangen haben, waren das nur 300 Milliliter ungefähr, die hat er sich aufgeteilt über die 5 Tage. Und dann trinkt er natürlich wie verrückt aus dieser Pfütze, wie so ein Hund aus seinem Napf. Und dann merkt man halt, dass er immer benommener wird. Er hatte auch schon vor, an dem letzten Tag, schon viele Halluzinationen. Da komme ich auch später noch drauf zu sprechen. Und er sieht dann glücklicherweise, da trifft er dann so eine Wandersfamilie, sag ich mal. Also Mann, Frau und Kind, die dann gerade da unterwegs sind. Und die helfen ihm dann, rufen dann einen Helikopter. Und dann wird er dann sozusagen in Sicherheit gebracht.
Hat er das Stück von seinem abgetrennten Arm mitgenommen?
Ich meine nicht, nein.
Okay.
Ich glaube, da hat er gerade auch absolut andere Gedanken gehabt in dem Moment.
Kann ja sein, dass er den irgendwie hinten in den Rucksack gesteckt hat, um in der Hoffnung, dass man es wieder anbringen kann. Mm, ja. Aber ich glaube, der hat eine Prothese heute, ne?
Der hat eine Eispickelprothese, damit er weiter in den Berg steigen kann.
Ach, wie cool.
Ja, fand ich auch. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Der sieht ein bisschen aus wie Captain Hook oder so, mit so einem Haken.
Ja, ich fand auch. Okay, und, vielleicht nicht ganz alltagstauglich, aber...
Genau, aber was auf jeden Fall noch zu erwähnen ist, was ganz wichtig ist, dass er das gemacht hat, als er den Arm mal abgetrennt hat und dann frei war, dass er dann sofort die Wunde so verbunden hat, dass sozusagen das Blut nicht literweise austreten kann. Also muss er sofort die Blutung stoppen. Ansonsten hätte er viel zu viel Blut verloren. Er wäre ja schon vorher in Ohnmacht gefallen. Und ja, was kann man zu dem Film sagen? Also eine wahnsinnige Performance von James Franco. Es ist ein erschütternder Film, der einen auch nachhaltig beschäftigt. Man fiebert und leidet mit Ralston mit. Und es ist auch wirklich eine Kunst, aus diesem beschränkten, klaustrophobischen Setting so unglaublich viel rauszuholen. Weil das ist ja vielleicht so ein bisschen das Gegenteil von dem Film, den du gerade beschrieben hast. Du hast ja ein Riesengebiet, wo dieser Film spielt. Also der Dschungel ist ja endlos groß. Und das ist eher die Gefahr, dass man sich dann verirrt, dass man deswegen auch aus dieser Situation nicht rauskommt. Hier konnte er sich ja letztendlich gar nicht bewegen. Er war gefangen in dieser Felsspalte. Und alles, was er machen konnte, war halt wirklich eine Reichweite seines noch freien Armes, dass er dann aus dem Rucksack irgendwie was raus hat, dass er seine Camcorder, das ist sein bester Freund geworden, seine Camcorder, hat er da auch mehrere Aufnahmen dann auch gemacht. Seine Messer, also alles, was er im Rucksack hatte, das konnte er benutzen, aber eben nur mit dem einen Arm. Und der Film nutzt sehr, sehr viele kurze Wunsch- und Erinnerungs- und Halluzinationssequenzen von Ralston. Also Ralston versucht dann während dieser 5 Tage sich natürlich schöne Gedanken zu machen. Er stellt sich vor, wie er feiern geht, schaut aber auch mit Bedauern auf eigene Fehler zurück, die er gemacht hat, gefährlich gegenüber seinen Liebsten. Und er bedauert vor allen Dingen, und das wurde auch öfter erwähnt in diesem Zusammenhang, dass er niemandem gesagt hat, wo er an diesem Tag hingeht. Weil hätte er dann irgendwie gesagt, ja, ich gehe hier und da bergsteigen, ich habe da meine Route, da könnt ihr mich finden, dann hätte man ihn vielleicht auch gesucht, da hätten Familienmitglieder gesagt, okay, jetzt setze ich mich ins Auto und suche meinen Kumpel. Ne, das hat er einfach eben nicht gemacht, er hat alles auf eigene Faust gemacht.
Aber dass er die 5 Tage da unterwegs ist, das wusste man. Oder auch nicht?
Naja, das war ja nicht geplant, dass er da 5 Tage unterwegs ist. Das war eine Tagestour.
Ach so, ich dachte, er hätte ungefähr so ein paar Tage geplant und dann am letzten Tag oder so ist er hängen geblieben.
Nee, genau, er war 5 Tage in der Felsspalte. Das ist der Witz an der ganzen Sache. Na, Witz, sehr makaber, aber das ist ja, er war 5 Tage in der Felsspalte
gefangen.
Ja, bei
einer Tagestour, jemand, der sowieso ständig klettert und unterwegs ist, da macht man das vielleicht wirklich mal nicht.
Nee, genau. Und das ist sozusagen sein Bedauern in dieser Situation. Und dieser Film hat auch viele kleine, ja, lustig kann man in den Zusammenhang nicht sagen, aber viele kreative visuelle Elemente. Zum Beispiel sieht man dann zwischendurch so Werbespots eingeblendet von Pepsi und Co. Und das soll einfach symbolisch für seinen Durst stehen. Er denkt gerade an diesen Werbespots, an so eine kühle Flasche Pepsi, wo dieses Wasser so runterperlt von der Flasche, wie man sich das so vorstellt. Und wie gesagt, sein bester Freund ist in den 5 Tagen eigentlich ein Camcorder, mit dem er sozusagen auch die ganze Tour mal aufnimmt. Also er hat das allgemein auf seinen Touren so gehandhabt, dass er zum Beispiel, wenn er gerade irgendwo was sieht, dass er sich dann selber filmt, hier stehe ich gerade vor dies und jenes. Also viele machen das ja so Urlaubsvideos. So.
Ja, so wie heute mit dem Smartphone.
Genau, letztendlich ist es ungefähr der gleiche Sinn, der Film spielt, beziehungsweise der Vorfall war 2003, das muss man dazu sagen, da hatte man noch keine Smartphones, ne? Aber wie gesagt, hatte so einen Camcorder und dann führt er dann ein Videotagebuch und das hilft ihm, glaube ich, sich irgendwie auszudrücken. Das, was ich gesagt habe, da kommen wir dazu, dass er eben auch Selbstgespräche führt. Er spricht da laut in den Camcorder rein. Es sind in dem Sinne keine Selbstgespräche, weil er das schon, diese Worte schon auch an seine Familienmitglieder richtet, weil er die Hoffnung hat, dass diese Camcorder irgendwann gefunden wird und dass es dann seiner Familie zugeführt wird, um dann sozusagen seine Abschiedsworte auch zu vernehmen.
Ich kann das total nachvollziehen.
Weil er sendet da viele Botschaften und so. Also
ich glaube auch, dass das beruhigt, wenn man spricht. Wenn man seine Stimme hört, wenn man irgendwie...
Ja, absolut.
Vielleicht ist das so das einzig Normale, was du dann in diesem Moment noch hast.
Genau, richtig. Du hast ja, wie gesagt, dann keinen Bezug mehr, keine Bezugsperson. Deswegen musst du dir irgendwas suchen. Und der Zuschauer ist dann ganz oft auch einfach konfrontiert mit seiner Präsenz, mit der Präsenz von Franco, wie man ihn in verschiedenen emotionalen Lagen sieht. Also sehr viele Nahaufnahmen von seinem Gesicht. Und dieser Film lässt den Zuschauer ganz oft mit ihm allein. Das ist wirklich ein Wellenbad der Gefühle, die Franco da zum Ausdruck bringt. Da ist alles dabei von Schock im ersten Moment, dann Besinnung auf einen klaren Kopf, Geistesabwesenheit, zwischendurch mal Hoffnung, die in seinen Augen aufkommen, kleines Funkeln, zwischendurch auch Galgenhumor. Dann sieht man ganz oft die Erschöpfung, die in seinem Gesicht geschrieben steht. Verzweiflung, Bedauern, Sehnsucht, noch größere Erschöpfung und letztendlich auch Verzweiflung, wie gesagt. Und die ganze Palette von A bis Z glaubhaft rübergebracht. Er ist eine inspirierende Persönlichkeit, weil er zeigt, zu was ein Mensch fähig sein kann, wenn er diesen Selbsterhaltungstrieb hat. Was man sich selber antut, wenn es um das eigene Überleben geht, das ist Wahnsinn.
Ich glaube aber auch, dass das viele Menschen, oder das hoffe ich zumindest, dass man das in solchen Situationen hat. Aber natürlich, die meisten Menschen geraten nicht in so einer Situation, was auch gut ist. Aber was wir uns jetzt so gar nicht vorstellen können, würde vielleicht dann bei uns auch eintreten.
Ja, also der war auch beruflich damals, ist ja glaube ich immer noch Ingenieur und ich frage mich, ob das ihm geholfen hat, weil er auch wusste, was so physikalisch möglich ist, dass man so eine Hebelwirkung irgendwie erzeugen kann mit seinem Arm.
Ja, stimmt, das wäre mir wahrscheinlich eingefallen.
Und dass er wahrscheinlich vom Berufswegen her einfach ein Mensch ist, der klare Pläne fasst, der auch mal in sich gehen kann und nicht irgendwie hysterisch wird. Ich glaube, viele laufen auch Gefahr in so einer Situation, einfach komplett durchzudrehen, den Kopf zu verlieren. Und ich meine, wenn man durchdreht, wenn man hysterisch wird, wenn man Panik kriegt, das kostet ja auch Kraft. Und dann stirbst du noch schneller, dann überlebst du keine 5 Tage da. Und genau, der Film hat sehr, sehr viele starke Kamerafahrten. Also Franco wird von allen Seiten gefilmt, um eben seine Misere zu verdeutlichen. Kamerafahrten aus der Schlucht nach oben und dann hat man diese Shots aus der Supertotalen, wo man sieht, wie groß diese ganze Wüste ist und wie klein er im Verhältnis dazu ist, wie tief diese Schlucht runtergeht und wie einfach Gott verlassen ist und kein Mensch in der Nähe, der ihn irgendwie retten könnte. Vogelperspektive und du siehst das, diese ganze Wüste und du weißt, da in der Mitte des Bildes ist ganz klein diese Spalte, wo es dann irgendwie 10, 20, 30 Meter runtergeht. Und da ist dann irgendwo unser Freund Franco oder Relson, wie er die tatsächlich gesund heißt. Ja, absolut. Wie bei dir hat man auch in diesem Film so ein krasses, unangenehmes Sounddesign, das Knacken des brechenden Knochens und auch wenn er sich dann den Arm abtrennt, dann immer wenn er da irgendwie durch die Adern fährt mit dem Messer, dann hast du so schrille Töne. Das ist ganz, 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 ganz ekelhaft.
Das gehört aber auch dazu und das macht ja auch in echt, denke ich mal, Geräusche.
Ja, absolut. Ob es jetzt genau diese Geräusche macht, das weiß ich nicht, aber das war schon so sehr, sehr schrill und ekelhaft so. Da hat man dieses gleiche Gefühl, was Leute haben, wenn man so an der Tafel kratzt oder so, haben wir auch ganz viele. Und das ist dann so den Schauer, den Rücken runterläuft. Und
ja, das war unangenehm. Oder mal, Auto, am Lack, obwohl, nee, bei so, das glaube ich ging eher bei Alten. Aber du weißt, was ich meine.
Ja.
So matter Lack jetzt.
Ja. Boah. Auf jeden Fall lebt der Film ganz stark von der Performance von Franco. Weil wenn man keine emotionale Bindung zum Protagonisten aufbauen würde, dann würde der ganze Film nicht funktionieren. Egal, wie akkurat er ist. Und jetzt habe ich natürlich auch noch so eine Art Faktencheck vorbereitet. Diese Camcorder mit seinen Originalaufnahmen, die hat Aaron Relson nie jemanden gezeigt, außer Familien und Freunden. Bis dann das Team, also das Filmteam sozusagen zu ihm gekommen ist, dann durfte auch der Regisseur, also Danny Boyle und James Franco diese Aufnahmen, die eigentlich sonst absolut geheim sind, vor der Außenwelt sehen. Deswegen sind diese Aufnahmen mehr oder weniger 1:1 auch inhaltlich dann übernommen worden. So habe ich das auf jeden Fall verstanden. Und in dem Sinne weiß dann tatsächlich jetzt dann doch jeder, was auf diesen Aufnahmen drauf sind.
Aber nicht mit seinem Gesicht.
Nicht mit seinem Gesicht.
Die wurden auch im Nachhinein nicht gezeigt, im Abspann oder so?
Nee, also im Abspann sieht man zwar...
Man hat sie einfach 1:1 nachgedreht oder so gut wie möglich nachgespielt.
Genau, so gut wie möglich nachgespielt. Im Abspann sieht man Aaron Ralston dann, aber halt nicht auf den Aufnahmen. Das war ihnen dann wahrscheinlich zu persönlich und zu intim. Das kann man ja auch absolut verstehen.
Ja.
Aber dadurch war es natürlich möglich für James Franco auch wirklich haargenau das Ganze nachzuahmen, das Ganze zu imitieren. Ja, der Film ist dann sogar derart akkurat, das finde ich so krass, dass zum Beispiel der Typ, der dann Ralston im Hubschrauber mitnimmt, das ist tatsächlich der Hubschrauberflieger, der damals auch in echt Ralston ins Krankenhaus geflogen hat. Also der im Film auftaucht, das ist der echte Helikopterpilot, der auch damals Ralston ins Krankenhaus geflogen hat.
Krass, also haben Sie ihn dafür angefragt?
Ich glaube schon, ja. Also sogar der Camcorder, den James Franco in den Film nutzt, ist das Originale von Ralston von dem Jahr 2003. Also das ist schon faszinierend. Auch so einige der Halluzinationen, zum Beispiel am 5. Tag, das ist maßgeblich für seinen letzten Überlebenskampf, sieht er vor seinem geistigen Auge seinen zukünftigen Sohn. Also er träumt sozusagen mehr oder weniger davon, dass er jetzt einen Sohn hat und er sagt Papa und der will mit ihm spielen und all solche Sachen. Das motiviert Franco dann nochmal wirklich alles zu geben, um zu überleben, weil er denkt, ja, das will ich erleben, ich will wirklich mal Papa sein, ich will wirklich mal einen Sohn haben, der auf mich aufschaut, dessen Vorbild ich bin. Und das gibt ihm so diesen letzten Funken, Kampfgeist, um sich aus der Situation zu befreien.
Hat er denn zu dem Zeitpunkt eine Partnerin?
Ja, genau. Es wird im Film so angedeutet, dass sie so ein bisschen schwieriges Verhältnis haben. Da an dem Punkt habe ich tatsächlich die Fakten nicht gecheckt, aber da wollte, glaube ich, Aaron Ralston auch nicht so viel drüber reden. Aber es wird so ein bisschen angedeutet, dass Aaron vielleicht so ein bisschen selbstbezogen war, dass er immer ein bisschen zu viel an sich selbst gedacht hat, ein bisschen zu viel an seinen eigenen Schuhen und weniger dann vielleicht an die Liebe zur Frau, Freundin.
Auch, ja, was ja bestimmt auch dazu geführt hat, dass er sich das gespart hat, Bescheid zu sagen für die Tagestour.
Ja, genau. Erstens
um auch einfach Diskussion aus dem Weg zu gehen.
Aber zweitens auch, dass er dann in diesem Film diese starken Schuldgefühle hat, dass er dieses Bedauern fühlt. Warum habe ich niemandem Bescheid gesagt? Und weil er dann erst diesen Wert von Gesellschaft oder von seinen Freunden merkt. Und dann gibt es am Anfang, bevor diese ganze Katastrophe passiert, das sind ungefähr die ersten 15 Minuten, da wurde so ein bisschen was dazu gedichtet in dem Film. Also in dem Film ist es dann so, dass er dann zwei Frauen trifft, die selber wandern und diese Frauen bitten ihn um Hilfe. Also die wollen so einen ganz bestimmten Spot besuchen, so einen ganz bestimmten Hügel oder so eine ganz bestimmte Schlucht und wissen halt nicht, wo das ist. Und er zeigt denen dann diese Stelle, aber er zeigt denen nebenbei dann halt auch so einen verborgenen See in einer Schlucht, wo die drei dann halt baden gehen. Also die verbringen da wirklich eine Zeit, planschen da in diesem See, in diesem Schluchtensee und haben dann irgendwie eine schöne Zeit zusammen. Und das war es in Wirklichkeit halt nicht so. Also in Wirklichkeit hat er zwar tatsächlich zwei Wanderinnen, zwei Frauen gesehen, aber er hat ihnen halt ganz profan ein paar Tipps gegeben, wie man klettert, wo man da hinkommt, hat ihnen den Weg gezeigt, aber er ist nicht mit dem Planschen gegangen in einem geheimen See oder so. Das hat der Filmregisseur dazu gedichtet, was ich okay finde, weil es soll, glaube ich, einfach auch zeigen, was für ein Typ Ralston ist, dass er halt ein Mensch mit viel Tatendrang, mit viel Lebenslust ist. Auch so ein bisschen so ein Womanizer in positiver Hinsicht, weil er drängt sich den Frauen nicht auf. Die haben einfach zusammen Spaß. Und dieser Tatendrang, dieser Lebenslust spielt dann ja auch am Ende eine Rolle, weil er, wenn er diese nicht hätte, wenn diesen Antrieb nicht hätte, hätte er auch sich selber nicht aus der Situation befreien können. Und der Film hat gerade bei dieser Szene da mit den beiden Frauen auch so eine Art Foreshadowing, also so eine szenische Dialogpassage, weil der klettert dann ja mit den beiden Frauen, so, hangelt er sich so eine Felswand entlang. Und dann sagt halt eine Frau, die beiden Frauen sind nicht so erfahren wie er, was Wandern angeht. Diese eine Frau fragt dann ganz besorgt, ob der Felsen nicht beginnen könnte, sich plötzlich zu bewegen und sie dann irgendwie Halt verlieren. Und dann antwortet Ralston, ja, irgendwas ist immer in Bewegung, nur hoffentlich nicht heute. Und das kann man natürlich so ein bisschen als Vorausdeutung interpretieren, dass später sich dann eben doch ein Fels bewegt und das ist dann der Fels, der ihn dann in einer anderen Stelle den rechten Arm dann einklemmt. Das ist irgendwie so eine kleine, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, diese Dialogpassage, ich weiß nicht, ob dieser Dialog auch tatsächlich so passiert ist, aber habe ich mir echt gedacht, bei diesem Kommentar, ja, wenn Ralston jetzt wüsste, was gleich passiert. Genau, und wie hat er letztendlich überlebt? Da gab es auch sehr, sehr viele Theorien dazu. Das habe ich auch viele schon gesagt, das ist einfach diese Erfahrung in dem Gebiet, dass er schon so eine Bergsteigererfahrung hat, dass er weiß, wie das Ganze so abläuft, dass er wahrscheinlich auch schon viele Stürze auch gehabt hat oder öfter auch mal irgendwie in schwierige Situationen geraten ist, aber dann halt durch seine Kenntnisse, durch seine Sportlichkeit auch immer wusste, was zu tun ist. Und
aber man sagt ja, 3 Tage ohne Trinken, dass man dann stirbt.
Ja, so habe ich das auch immer verstanden. Er hatte, also wie gesagt,
diese paar hundert Milliliter.
300 Milliliter, 350, bin mir nicht ganz sicher.
Ganz, ganz sparsam eingeteilt hat.
Ja, ab und zu hat es dann auch runtergeregnet, hat er auch immer den Mund aufgemacht und ein bisschen Regenwasser noch getrunken. Oh Gott, oh Gott.
Ich kriege ja, wenn ich eine Stunde nichts trinke, Kopfschmerzen. So. Also das ist das Erste, was ich mich bei den Filmen auch frage. Was da los sein muss, wie du dich fühlst.
Und er hat wahrscheinlich auch überlegt, weil er einfach wirklich Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten hatte. Und natürlich auch die richtige Ausrüstung. Ne? Also er hatte halt auch so ein Taschenmesser oder so ein Schweizer Taschenmesser. Also so ein Messer, wo dann mehrere verschiedene Klingen. Also weißt du, was ich meine? Schweizer Taschenmesser. Ja. Deswegen konnte er da auch ein bisschen variieren. Und das hat ihm natürlich dann auch geholfen. Hat er vielleicht auch nicht jeder...
Korkenzieher noch ein bisschen.
Ja, oder sowas. Keine Ahnung. Hätte er wahrscheinlich auch was mit anfangen können. Aber auf jeden Fall hat ja nicht jeder Amateur-Bergsteiger, der das zum ersten Mal macht, hat vielleicht gerade jetzt nicht unbedingt ein Taschenmesser. Rat. Weiß ich nicht.
Keine Ahnung, ob das zur Standardausrüstung gehört. Auf jeden Fall, ich denke jetzt seit diesem Film oder seitdem das passiert ist, wird das vielleicht zur Basisausrüstung gehören.
Ja, also vielleicht.
Bergsteiger.
Genau, natürlich hilft dann auch dieses Adrenalin, diese unglaubliche Ausschüttung, die macht es, glaube ich, einfacher, da in diesen extremen Situationen diese Schmerzen auszuhalten. Ja. Ich glaube, ohne diese Hormonausschüttung würdest du an den Schmerzen schon teilweise zugrunde gehen, wenn du da so mühsam diesen Arm abhackst, in mühsamer Kleinstarbeit und danach sieht man ihn diesen Schmerz nicht an, man sieht ihn diese Erleichterung an und dann später so, sogar so Momente Euphorie, weil er gemerkt hat, oh Mann, ich bin jetzt aus der Hölle raus. Ich glaube, in diesem Moment, wo dann dieses Adrenalin abklingt, hat er höllische Schmerzen gehabt, als er da im Hubschrauber saß. Ja. Hat ihm wahrscheinlich direkt irgendwas verabreicht, aber trotzdem ist es ja unglaublich, was dieser Mann durchgemacht hat. Und heute ist er übrigens Motivationscoach, glaube ich. Und hat ein Buch dazu geschrieben. Und
finde ich aber auch richtig. Ich meine, wer sich dafür entscheidet, das nicht zu machen, auch in Ordnung. Aber das ist einfach eine Geschichte, die erzählt werden sollte, wenn die Person das möchte, weil das einfach unglaublich ist. Und dass man damit viele motivieren kann, das glaube ich auch.
Gucken kann man den Film übrigens auf Amazon Prime. Also
Abo? Oder?
Leider nicht, muss man sich dazu buchen. Also kann man irgendwie leihen für 3,99 €, glaube ich. Genau.
Ja, vielen Dank, Flo.
Gerne. Das war's mit der ersten Folge unseres Specials zu Survival-Filmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Infos zu den beiden Filmen wie immer in den Shownotes. In 2 Wochen geht es dann schon weiter mit Teil 2. Absturz in den Anden und allein im Atlantik. Ihr dürft gespannt sein.
Bleibt gesund.
Und dann bis zum nächsten Mal. Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.